Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Aloha. Was für ein schönes Wort. Und es steht für so viel. Aloha steht zum Beispiel für Liebe, für Freundlichkeit oder auch für Mitgefühl. Das ist hawaiianisch, ja, und hat in Bayern nichts zu suchen. Auch nicht auf dem Unterarm als Tattoo eines Polizeibeamten. Der wollte sich nämlich Aloha dort tätowieren lassen, nachdem er Flitterwochen auf Hawaii erlebt hatte. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat heute entschieden, Polizisten müssen auf ihren Körperschmuck achten und tätowieren geht da deutlich zu weit. Vanessa Havlicek ist Polizistin und tätowiert und findet:
Ja, die Einstellung ist irgendwo schade von dem Dienstherrn zu sagen, oh, du siehst anders aus, ich nehme dich nicht. Ohne sich mal anzugucken, wie dieserjenige ist. Vielleicht wäre derjenige ja wirklich charakterlich super geeignet, der beste Polizist überhaupt. Und man schließt ihn kategorisch aus, weil er anders aussieht. Das fände ich einfach eine falsche Einstellung.
Wir diskutieren heute, wie unterschiedlich das mit den Tattoos bei der Polizei in Deutschland gehandhabt wird. Außerdem sprechen wir mit dem tätowierten Forensiker und Kriminalbiologen Marc Benecke über ein Serum, das uns die Wahrheit sagen lässt.
Also das Serum gibt's auf jeden Fall. Da wurde sehr lange nach geforscht in dem wunderschönen Forschungsprojekt Operation Artischocke.
Das ist ein Forschungsprojekt des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Und wir sprechen über einen Bericht, der heute geleakt wurde und in dem steht, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreicht. Das alles jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der weiße Rauch steigt auf. Wir haben positive Signale, dass es jetzt nach Wochen und Monaten der quälenden Debatten jetzt endlich zu einer Einigung kommt. Und jetzt sind wir wirklich sozusagen am Abschluss.
Manfred Weber war das, der Fraktionschef der Konservativen im EU-Parlament. Und er spricht über die Brexit-Verhandlungen. Großbritannien und die EU haben ja verkündet, dass es da eine Einigung gibt. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Ist es wirklich der große Durchbruch?
Ich würde da jetzt so gerne eine klare Antwort drauf geben. Kann ich aber nicht. Also ich sag mal so, diese Einigung, die ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass es jetzt erstmal überhaupt weitergeht. Und sie ist natürlich ein wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber, was jetzt in Großbritannien passiert. Da sitzt die Regierung seit heute Nachmittag schon zusammen und berät seit Stunden über diesen Entwurf für das Austrittsabkommen.
Und gibt es dort für diesen Entwurf eine Mehrheit im Kabinett?
Schwer zu sagen. Also seit gestern Abend hat Premierministerin Theresa May ihre Kabinettsmitglieder schon zu Einzelgesprächen gerufen und bearbeitet und versucht, sie von dieser Einigung zu überzeugen. Bei einigen scheint das auch ganz gut geklappt zu haben. Zum Beispiel bei Andrea Leadsom, der Fraktionsvorsitzenden der konservativen Partei.
Ich hatte eine gute Unterhaltung mit der Premierministerin. Ich bin optimistisch, dass wir einen guten Deal haben.
Aber ob das wirklich jetzt für eine Mehrheit im britischen Kabinett reicht, das ist unklar. Die meisten Minister, die haben sich mit Stellungnahmen vor der Kabinettssitzung heute zurückgehalten. Wenn die Sitzung vorbei ist, dann will May nach Angaben eines Regierungssprechers eine Erklärung abgeben und dann sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer.
Wie sind ansonsten die Reaktionen im Parlament dort?
Ja, sehr kritisch, ne? Also da kommt einiges an Kritik, vor allem Ex-Außenminister Boris Johnson, der war ziemlich deutlich. Er hatte das Kabinett ja erst im Sommer verlassen und zwar aus Protest gegen Mays Brexit-Politik. Ohne dass er das Abkommen überhaupt genau kennt, hat er schon zerrissen und gesagt, dass er auf jeden Fall dagegen stimmen wird. Und May hat dann heute vor der Kabinettssitzung im Parlament noch versucht, dafür zu werben und betont, dass die Einigung mit der EU den Willen des britischen Volkes umsetze.
Gut. Dann spielen wir die Szenarien doch einfach mal durch. Was passiert, wenn das Kabinett für die Brexit-Einigung das Go gibt?
Das wäre dann erstmal so die erste Hürde. Anschließend würde das Ganze dann ins Unterhaus gehen. Problem, Mays Konservative haben da keine Mehrheit. Also May bräuchte dann auf jeden Fall noch die Zustimmung der nordirischen Protestanten. Allerdings, auch deren Okay steht auf sehr wackeligen Beinen. Der Parteichef, der hat sich schon sehr skeptisch zu der Brexit-Einigung geäußert. Das wird also wirklich, wirklich schwer für May im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen. Denn auch auf die Unterstützung der Opposition kann sie nicht so wirklich hoffen.
Variante 2, was passiert, wenn May im Parlament mit dem Brexit-Abkommen scheitert?
Dann droht ein Austritt ohne Abkommen nächstes Jahr im März. Das wünscht sich eigentlich keiner, also die EU nicht, Großbritannien nicht. Das wäre echt der Worst Case. Der Internationale Währungsfonds warnte heute noch, ein Verlassen der EU ohne Vereinbarung würde vor allem die britische Wirtschaft belasten und das Wachstum bremsen. Also so ein harter Brexit, der wäre vermutlich vor allem aber erstmal das Ende der Regierung May. Ja, und auch eine Neuwahl oder ein zweites Brexit-Referendum werden bei einem Nein des Parlaments jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Lass uns noch mal kurz über den Inhalt dieses Brexit-Deals sprechen. Was ist denn da bisher bekannt?
Offiziell noch gar nichts. Aber wie das immer so ist, es sickert so das ein oder andere durch. Knackpunkt war ja bis zuletzt die Frage der Grenze auf der irischen Insel. Also wie man zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland eine harte Grenze mit Zollkontrollen und so Lastwagenchecks und so weiter vermeidet. Bisher ist die Grenze da ja weitgehend unsichtbar, merkt man kaum. Und ja, der freie Grenzverkehr, der hat auch entscheidend zum Friedensprozess nach den jahrzehntelangen Unruhen in Nordirland beigetragen. Daher ist auch in Zukunft offenbar eine enge Anlehnung an die EU geplant. Während Großbritannien nur vorübergehend mit der EU verbunden bleiben soll, könnte für Nordirland die enge Anbindung an den Binnenmarkt und die Zollunion auf Dauer gelten. Aber das finden viele Konservative und die nordirischen Protestanten gar nicht gut. Sie befürchten dann nämlich ein Auseinanderbrechen Großbritanniens.
Der Brexit, der bleibt ein schwieriges Thema. Das Kabinett in Großbritannien diskutiert gerade die Einigung, die Theresa May mit der EU erzielt hat. Ergebnisse gibt es noch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder fünfte Deutsche ist heute tätowiert. Über den Körperschmuck, da darf ja bekanntlich jeder selber entscheiden, ob er es macht oder nicht. Über das Zeigen im Beruf dann eher weniger. Da entscheidet nämlich manchmal der Arbeitgeber. Und die Polizei in Bayern ist ein Arbeitgeber, der heute sagt, sichtbare Tattoos haben auf unseren Polizistinnen und Polizisten nichts zu suchen. Das Urteil kommt von ganz oben, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Der hat es nämlich heute so entschieden. Ein 42-jähriger Oberkommissar, der wollte sich nämlich nach seinem Hawaii-Urlaub einen Aloha-Schriftzug auf den Unterarm tätowieren lassen. Weil man das allerdings sehen hätte können, darf er es jetzt nicht machen oder er kann es machen und dann ist er aber sein Job los. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat für uns mal herausgefunden, warum das mit den Tattoos bei der Polizei heute so streng gehandhabt wird. Hat mit Experten und einer tätowierten Polizistin gesprochen.
Also sichtbar tätowiert, wenn ich eine Uniform trage, bin ich an den Armen. Am linken Arm, da habe ich im innenliegenden Bereich, im Unterarm und in der Ellenbeuge habe ich ein Tattoo.
Vanessa Havlicek, 27 Jahre alt, ist Polizeioberkommissarin in Hessen. Wenn ihre Kollegen im Sommer bei 30 Grad und mehr das Hemd mit den kurzen Ärmeln tragen, muss sie das langärmelige anziehen.
Ja, sehr warm. Sehr warm und unangenehm.
Das Ganze war aber eine bewusste Entscheidung, sagt sie, denn die Tattoos hat sie sich erst stechen lassen, als sie schon Polizistin war.
Dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und im Sommer auch langarm anziehen.
Trotzdem findet es Vanessa Havlicek nicht in Ordnung, dass Polizisten in Hessen und auch in den meisten anderen Bundesländern ihre Tattoos im Dienst verstecken müssen. Oder keine haben dürfen, wie in Bayern, wo Tattoos auf dem Unterarm gar nicht erlaubt sind. Auch wenn man sie mit einem langen Hemd abdecken könnte. Als Mitglied der Deutschen Polizeigewerkschaft setzt sich Vanessa Havlicek deshalb dafür ein, dass diese Verbote abgeschafft werden.
Ja, die Einstellung ist irgendwo schade, von dem Dienstherrn zu sagen, oh, du siehst anders aus, ich nehme dich nicht. Ohne sich mal anzugucken, wie dieserjenige ist. Vielleicht wäre derjenige ja wirklich charakterlich super geeignet, der beste Polizist überhaupt. Und man schließt ihn kategorisch aus, weil er anders aussieht. Das fände ich einfach eine falsche Einstellung.
Das bayerische Innenministerium argumentiert, dass Polizistinnen und Polizisten als Vertreter des Staates dem Vertrauen gerecht werden müssten, das die Bürger in sie setzen. Was Vertrauen mit Tattoos zu tun hat, bleibt dabei allerdings unklar. Daneben ist auch in anderen Bundesländern oft von der Neutralität die Rede, der Beamte im Dienst verpflichtet sind. Bei politischen, verfassungsfeindlichen oder sexistischen Tattoos kann Vanessa Havlicek das nachvollziehen, bei allem anderen eher nicht.
Also ich sage dann immer so ein bisschen frech, wenn der Staat Neutralität wahren will, dann bräuchte er im Grunde ja sogar fast eine Quote für auch tätowierte Personen, weil anderenfalls, wenn er sich so davon distanziert, distanziert er sich ja auch ganz klar von seiner eigenen Bevölkerung, weil es sind ja nun mal unglaublich viele tätowiert.
Nach einer Studie der Uni Leipzig hat jeder fünfte ein Tattoo. Es ist also längst im Mainstream angekommen. Doch warum sind Tattoos bei Polizei und anderen Berufen 2018 dann immer noch ein Problem und offenbar mit Vorurteilen behaftet? Männer mit langen Haaren oder Ohrringen sind ja heute auch kein Thema mehr.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also das ist wie so eine Wellenbewegung. Es ist manchmal beliebt und manchmal ist es eher unbeliebt. Und wir sind, glaube ich, gerade in einer Zeit angelangt, wo es gerade wieder gesellschaftlich akzeptiert wird.
Kevin Bress arbeitet am Museum für Völkerkunde in Leipzig und hat dort eine Ausstellung zu Tattoos und Piercings kuratiert.
Vor rund 100 Jahren waren sehr viele Teile der Bevölkerung in Deutschland tätowiert. Das ging los vom typischen Straßenarbeiter, aber auch bis in die höchsten Kreise von Ärztinnen und Ärzten, aber auch Politiker waren tätowiert zu dieser Zeit.
Später ist das Image dann aber wieder ins Negative gekippt. Tätowierungen kamen aus der Mode und diejenigen, die sie trugen, galten als verrucht oder kriminell, waren Abweichler von der gesellschaftlichen Norm. Dieses Bild wirkt bis heute nach, sagt Kevin Bress. Wenn jetzt aber immer mehr Leute Tattoos auch sichtbar tragen, wird sich das wieder ändern, meint er.
Ich glaube, das ist so ein Gewohnheitsprozess. Das wird sich sicherlich die nächsten Jahrzehnte noch weiter liberalisieren. In 10 Jahren wird sich die Frage gar nicht mehr stellen, ob jemand, der im Staatsdienst oder auf einer Bank arbeitet, auf den Handrücken beispielsweise tätowiert ist oder am Hals tätowiert ist.
Ob Tätowierungen bei Polizisten, Juristen oder Lehrern akzeptiert werden, hängt natürlich auch davon ab, wie alle anderen darauf reagieren, wenn sie mit tätowierten Staatsdienern zu tun haben. Die Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz hat für eine Studie 240 Menschen zu Tattoos bei Polizisten befragt. Sie kommt zu dem Schluss, wenn ein Polizist sichtbar tätowiert oder gepierst ist, sinken Respekt und Vertrauen der Bürger. Und das gelte sogar unabhängig vom Alter der Befragten. Die Leute, die wir auf der Straße befragt haben, sehen das anders.
Voll tätowiert wäre nochmal was anderes, aber wenn es irgendwie ein kleines oder auch mittelgroßes Tattoo ist, finde ich das völlig in Ordnung.
In der Regel würde ich sagen, habe ich da kein Problem mit, einfach weil es wahrscheinlich eher dazu beiträgt, dass ich denke, der ist halt nicht nur Polizist, sondern auch noch irgendwo Mensch wie du und ich und hat halt irgendwo seine Hobbys und seine Interessen.
Es ist ja wichtig, dass er einfach einen guten Job macht und das macht ihn ja nicht einen besseren oder einen schlechteren Polizisten, ob er jetzt ein Tattoo hat oder nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir kümmern uns um unsere Welt. Jetzt hier im Update, denn auf unserer Welt gelten fast 27.000 Tier- und Pflanzenarten als bedroht. Das sagt uns heute die Rote Liste der Weltnaturschutzunion, kurz IUCN. Da sind dann zum Beispiel Süßwasserfische in Malawi drauf, aber auch ganz viele andere Arten. Das kann man aufhalten, natürlich indem man die Natur schützt oder indem man Tiere klont. DNA entnehmen und später dann wieder auferstehen lassen. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich diese Idee für uns genauer angeschaut. Lass mal ein Beispiel machen. Vom nördlichen Breitmaulnashorn, da gibt es ja nur noch 2 Weibchen. Fliegen wir jetzt da nach Afrika, stecken dem Nashorn Wattestäbchen in den Mund?
Ja, das würde prinzipiell gehen. Bessere Idee ist natürlich eine Blutprobe oder es reicht auch eine Hautschuppe oder so ein kleiner Schnipsel halt von irgendeinem Gewebe.
Und wo nehmen wir das raus? Aus dem Bein, aus dem Bauch?
Ach, das ist eigentlich egal. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was die Menschheit später mit welchem Gewebe machen kann, wenn die Forschung weiter ist. Also kann man einfach sagen, möglichst viel unterschiedliches Gewebe. Gut ist zum Beispiel Muskelgewebe. Da sind die Zellkraftwerke drin, diese sogenannten Mitochondrien. Die können sich selbst vermehren, sind also gut für Experimente, wo du was züchten oder klonen willst. Den Forschern geht es ja beim Konservieren nicht nur darum, Arten zu retten. Die wollen ja auch mehr über Arten herausfinden. Also die erforschen Stammbäume, die verfolgen, wie sich Krankheiten in Populationen ausbreiten und so weiter. Meist ist auch die Plazenta als Zellprobe gut. Da sind eben Stammzellen drin und diese Superzellen, die können sich ja erneuern und in jede Zellart verwandeln. Mhm. Du musst dann dafür natürlich bei einer Geburt dabei sein.
Das muss man natürlich ein bisschen timen dann, aber reichen Proben von Tier aus?
Naja, besser sind natürlich dann Proben von unterschiedlichen Tieren, sagt Jonas Astrin, Biobank-Kurator, ja, heißt wirklich so, vom Zoologischen Museum König in Bonn. Und dieses Museum, ja, das baut auch so eine DNA-Sammlung auf.
Je mehr Individuen pro Art man hat, umso mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch, wenn man Aussagen über die Populationen machen möchte. Bei Projekten ist es hilfreich, mehr als nur ein Tier zu haben, um auch die genetische Variation, die Bandbreite innerhalb einer Art überschauen zu können.
Ja, und nicht nur das. Die Idee ist dann natürlich, es gibt viel Genmaterial, also viele unterschiedliche tolle Eigenschaften. Und die wiederum machen eine Tierpopulation natürlich überlebensfähiger.
Darf ich denn eigentlich so Gewebeproben von Wildtieren nehmen, mit nach Hause nehmen, um so mein kleines eigenes DNA-Projekt aufzubauen? Geht das?
Nee, das geht noch nicht mal einfach so in Deutschland. Und die meisten Länder haben auch mittlerweile sehr strenge Regelungen. Die wollen sich einfach gegen Biopiraterie schützen. Ja, also, dass die Leute so seltene Pflanzen mitnehmen und dann machen die daraus lukrative Medikamente zum Beispiel. gespielt. Das ist ein ernstes Problem. Das macht es natürlich schwierig für genau solche Datenbanken. Aber alle Länder haben mittlerweile, fast alle Länder, so Ansprechpartner oder Services oder Institutionen. Mhm. Jonas Astrin sagt dann nur, ist dann doch echt immer mühsam, die alle zu recherchieren.
Und wie läuft das generell ab? Also wie transportiere ich eine Gewebeprobe und wo landet die dann? Im Kühlschrank?
Ja, da nimmst du so Behälter mit flüssigem Stickstoff. Die sehen aus wie Thermoskannen, so mal salopp gesagt, hat mir Jonas Astrin erzählt.
Das ist auch die kältestmögliche Lagerung, die wir haben können und auch die optimale Lagerung, wo wir die Proben bei minus 190 Grad circa eingefroren haben. Wenn die Proben bei den Temperaturen archiviert werden, dann kann man davon ausgehen, dass man das über die nächsten Jahrhunderte für die nächsten Generationen sichern kann.
Mhm. Was kommt da so zusammen an Proben?
Nur so einiges. Jonas Astrin hat mir erzählt, weltweit sammeln ja Institutionen und pro Haus sind das mehrere hundert Proben pro Woche, die da eintrudeln. In Bonn hat man insgesamt schon 200.000 Proben beisammen. Man sammelt nämlich insbesondere für ein bestimmtes Projekt, das Projekt German Barcode of Life. Das ist sozusagen ein Katalog aller deutschen Tiere.
Aber wenn der jeder so wild Proben sammelt, gibt es eigentlich noch jemanden, der einen Überblick hat?
Ja, bis vor wenigen Jahren gab es es nicht, aber jetzt gibt es das GGBN. Das ist das Global Genome Biodiversity Network. Das ist im Grunde eine internationale Gemeinschaft von Institutionen. Die haben dann wiederum ein Portal im Netz, da kannst du nach Proben suchen und die setzen dann auch Standards fest, ja, dass alle ihre Proben möglichst gut lagern und auf dieselbe Art katalogisieren. Und auch das Zoologische Museum König in Bonn ist da Mitglied.
Und am Ende züchtet man das nördliche Breitmaulnashorn dann in der Petrischale nach?
Ja, das wäre natürlich das Ziel für die Zukunft. Soweit ist man noch nicht. Bis jetzt hat man immer in Zellen von Exemplaren umprogrammiert zu Geschlechtszellen und mit denen befruchtet man dann die Weibchen gerade künstlich. Also die Jurassic Park Nummer, das wäre dann der Next Level Shit.
Zellen sammeln, DNA-Datenbanken anlegen und irgendwann einmal Arten aufleben lassen, ist schon jetzt im Anfangsstadium ein sehr komplexes Unterfangen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Marc, versprichst du mir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen?
Kommt auf dein Angebot an.
Oh. Lieber Thilo. Ich habe ein gutes Angebot, nämlich ein Gespräch über ein Wahrheitsserum. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und Forensiker und mit ihm sprechen wir über die CIA, den amerikanischen Geheimdienst. Der hat nämlich anscheinend experimentiert und wollte ein Serum entwickeln, das Menschen die Wahrheit sagen lässt, wenn sie zum Beispiel nach Folter immer noch nichts sagen. Marc, wie realistisch ist es, dass es so ein Serum gibt und was soll das überhaupt sein?
Also das Serum gibt's auf jeden Fall. Da wurde sehr lange nach geforscht in dem wunderschönen Forschungsprojekt Operation Artischocke. Also das ist ja wunderbar, das muss man sich überhaupt mal vorstellen, dass es so hieß. Danach wurde es MK Ultra genannt. Das lief dann ab 1953 so bis in die 1970er Jahre hinein. Und man hat so ziemlich mit allem experimentiert, was man überhaupt nur kannte. Es waren Experimente natürlich aus Konzentrationslagern bekannt. Es waren Verhörtechniken aus der Sicht der Amerikaner, feindlichen Armeen aus der ganzen Welt bekannt. Dann hat man gesagt, da wollen wir nicht hinten anstehen. Dann nehmen wir jetzt mal alles, was wir haben, also zum Beispiel Beruhigungsmittel. Wenn man die nämlich nimmt, dann kann man die Situation natürlich nicht mehr so gut einschätzen, weswegen man nicht mehr Auto fahren soll. Der Alltagsstress wird abgeschirmt. Sie haben aber auch Kuscheldrogen genommen, zum Beispiel MDA. Das gibt's auch heute noch in Ecstasy-Pillen. Heute ist mal mehr MDMA meistens drin. Da nimmt man böse Gesichtsausdrücke nicht mehr so gut wahr und wird deswegen freundlicher und sozusagen kuscheliger. Und so hat man sich durch alle möglichen Chemikalien da durchgepfuscht, bis es dann einige Todesfälle gab und man gemerkt hat, das müsste man wissenschaftlich begleiten und kann das nicht einfach irgendwelche Agenten machen lassen, die leider null Ahnung von dem haben, was sie da tun.
Aber Stand jetzt, es gibt noch nicht dieses eine Wahrheitsserum, sondern man experimentiert einfach nur mit Drogen und Medikamenten, ja?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Natürlich gibt's einige Lieblingssubstanzen, die da benutzt werden, aber im Grunde genommen ist es ein Herumgedoktere.
Ja, man lass uns noch mal bei einigen Beispielen bleiben. Also welche Substanzen wirken denn wie auf unseren Körper, damit wir die Wahrheit ausplaudern?
Also du könntest zum Beispiel einfach Schlafmittel nehmen, wo derjenige schläfrig wird und dann möglicherweise gegen, also wenn du ihm was einreden möchtest, dass zum Beispiel eine Aussage ihm nützen könnte oder seiner Familie nützen könnte oder der Welt nützen könnte oder ihm Schmerzen ersparen könnte oder ihr, dass das funktionieren könnte. Das wäre zum Beispiel Thiopental, das könnte man nehmen. Oder dann gibt's schnell und langsam wirkende Schlafmittel, sodass wenn derjenige denkt, oh, das kenne ich jetzt schon, jetzt haben die mich unter Drogen gesetzt, dann probiert man was ganz anderes, sodass man auf ihn einreden kann und er denkt, ach so, das sind jetzt vielleicht wirklich meine Freunde, da würde eben auch MDA oder MDMA zur Wirkung kommen. Man kann auch pflanzliche Substanzen natürlich versuchen.
Trompetenblume?
Ja, das könntest du nehmen, aber das kann man leider sehr schwer steuern. Nee, man könnte sogar mit Kava hingehen oder du könntest Antidepressiva nehmen, die zum Beispiel die Angst grundsätzlich lindern. Man weiß allerdings, dass das nicht immer funktioniert. Das ist eben das Blöde. Du kannst auch unter dem Wahrheitsserum weiter lügen. Ich kann mal ein Beispiel sagen von ein paar Agenten vom britischen Geheimdienst. Die wurden also sehr, sehr hart verhört und haben dann hinterher erzählt, als sie was älter waren, dass sie einfach immer nur an ihre Familien gedacht haben und dass, wenn sie jetzt was verraten, dass sie es dann garantiert nicht überleben. Wenn sie allerdings weiter lügen, dann werden sie es überleben und sie haben es dann überlebt und haben durchgehalten, trotz Folter. Und das ist auch der Grund, warum man diese sogenannten Wahrheitsseren eigentlich heutzutage als Folter international ansieht, weil erstens ist es wissenschaftlich richtig erprobt, zweitens hat es eine individuelle Wirkung, drittens hängt es von der Verhörtechnik ab und viertens versprichst du den Leuten sowieso irgendwas, was du hinterher eh nicht einhalten kannst, weil es halt eine Geheimdienstoperation ist.
Und fünftens Merry Christmas. Marc Benecke, Forensiker und Kriminalbiologe, ganz lieben Dank dafür. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt da legal geblieben sind mit diesem Gespräch, aber immerhin haben wir was gelernt. Operation Artischocke.
Sehr richtig.
Schönen
das ist
Abend.
Die Wahrheit.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute, an diesem Mittwoch, wurde was geleakt, was eigentlich gar nicht für unsere Augen und für unsere Ohren gedacht war. Ein Zwischenbericht des Bundesumweltministeriums. Und darin steht, Deutschland verfehlt seine Klimaziele. Statt wie geplant 40% weniger Treibhausgase bis 2020 schafft Deutschland wohl nur einen Rückgang von 32%. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion kann uns sagen, womit das zu tun hat. Woran liegt es, dass Deutschland immer noch zu viel CO2 ausstößt?
Weil wir den CO2-Ausstoß nicht verringern. Besonders hartnäckig sieht man das beim Verkehr. Die Emissionen sind seit 1990 etwas gestiegen und die Bundesregierung trägt dazu bei, dass das nicht besser wird, indem sie sich zum Beispiel in der Europäischen Union für großzügige Emissionsgrenzen für Autos einsetzt. Die Folge sind, es gibt immer dickere Autos mit immer stärkeren Motoren. Die fahren auch immer mehr Kilometer. Da ist dann mehr die Einzelperson gefragt. Und das sorgt dafür, dass die Emissionen im Verkehrsbereich steigen. Im Bereich Energie, Haushalte, in der Industrie, da sind die Emissionen in dieser Zeit so ungefähr um die 40% gesunken. Mhm. In der Landwirtschaft was weniger, aber da ist es auch etwas schwieriger, die Emissionen zu senken. Und das Ganze führt dann dazu, dass man das Ziel für 2020 deutlich verfehlt. Und die zusätzlichen Maßnahmen zum Klimaschutz, die wirken auch deutlich weniger, als man das eigentlich erhofft hatte.
Jetzt wird ja viel diskutiert, auch in letzter Zeit über die Braunkohle, nicht zuletzt wegen des Tagebau im Hambacher Forst. Welche Rolle spielt Braunkohle für die CO2-Bilanz in Deutschland?
Eine sehr große. Das sind ungefähr die Hälfte der energiebedingten Emissionen, also aus der Stromerzeugung vor allem. Und die Braunkohle ist auch deshalb sehr wichtig, abgesehen davon, dass es ein riesiger Brocken ist, weil man die Emissionen hier sehr schnell verringern könnte. Wenn Deutschland den Zielen für 2020 noch irgendwie nahe kommen will, dann müssen Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Man kann den Strom problemlos ersetzen, entweder durch erneuerbare Energien oder auch durch Zuschaltung von Gaskraftwerken. Deutschland ist in den vergangenen Jahren zu einem großen Stromexporteur geworden. Also wenn wir einfach weniger produzieren, würde das unsere Versorgungssicherheit gar nicht gefährden.
Wird dieser Zwischenbericht des Umweltministeriums denn deiner Meinung nach Folgen haben für die Klimapolitik?
Das hängt davon ab, wie er diskutiert wird. An sich ist es erstmal nur ein Jahresbericht, aber wir debattieren gerade über ein neues Klimaschutzgesetz, was die Klimaschutzanstrengungen bis zum Jahr 2030 regeln soll. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass das alles, was wir bisher gemacht haben, viel weniger gebracht hat. Und wenn die öffentliche Debatte stark ist, dann bewirkt das auch was.
Aber den Fakt jetzt erstmal keine Sofortmaßnahmen, ne?
Keine Sofortmaßnahmen, nein.
Dann bleiben wir doch vielleicht einfach mal bei uns, wenn man das jetzt so hört als Einzelperson. Klar kann man dann weniger fliegen, weniger Fleisch essen oder weil du Verkehr gesagt hast, dann nimmt man vielleicht eher mal das Fahrrad. Aber kann man da wirklich so viel ausrichten als einzelne Person?
Als einzelne Person kann man seinen persönlichen CO2-Ausstoß deutlich senken und das ist in der Summe eine ganze Menge. Deswegen bin ich der Meinung, dass man da durchaus darauf achten sollte und dass man da einiges ausrichten kann. Ich finde, auf die großen Brocken zu achten, wenn man Hausbesitzer ist, das Haus ordentlich zu dämmen, möglichst nicht zu fliegen, denn Fliegen ist die mit Abstand umweltschädlichste Form der Fortbewegung, kleines Autofahren oder gar keins. Damit kann man die CO2-Bilanz deutlich beeinflussen. Jeder von uns verursacht im Schnitt so pro Jahr ungefähr 10 Tonnen CO2 und ein Drittel davon ist ja vielleicht durch persönliches Verhalten einsparbar und Kohlestrom braucht auch niemand zu kaufen, wir haben ja Ökostrom.
Georg, jetzt bin ich auf einen spannenden Bericht gestoßen, nämlich von Climate Transparency, diesem Bündnis von Klimaschutzorganisationen und Forschungseinrichtungen. Darin steht, dass von den großen Wirtschaftsnationen, die Maßnahmen eingeleitet haben, um Klimaziele zu erreichen, besonders Indien heraussticht. Was macht Indien so viel besser als Deutschland?
Indien ist erstmal in einer ganz anderen Lage als Deutschland, aber es baut gerade eine Infrastruktur, auch eine Energieinfrastruktur vor allem auf, und die setzen gleich ganz stark auf die Sonne und auch auf Windenergie. Mhm. Sie hatten große Pläne zum Ausbau der Kohle. Diese Pläne werden Stück für Stück wieder zurückgenommen. Die Kohle wird ausgebaut, aber viel, viel weniger als ursprünglich geplant, weil der Klimaschutz, aber ich vermute eher zweitens der Klimaschutz und erstens Wind und Sonne sind inzwischen viel billiger und Indien kommt damit wirtschaftlich einfach viel besser weg. Indien hat ein massives Problem in den großen Städten mit der Luftverschmutzung. Deswegen wird auch saubere Luft in anderen Bereichen, zum Beispiel im Verkehr, auch gefördert. Und Indien hat in dem Punkt die Zeichen der Zeit an einem Punkt erkannt, wo Deutschland sie noch nicht so richtig erkannt hat.
Indien macht da einiges gut und wir halten fest, Deutschland bleibt im Rückstand, was die Klimaziele angeht. Zu viel CO2-Ausstoß, das geht aus einem geleakten Entwurf des Bundesumweltministeriums hervor. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion hat das für uns eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.